Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Clara Neubert.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ihr freut euch monatelang auf das Konzert eurer LieblingskünstlerIn und dann, endlich ist es soweit. Ihr habt die Zeit eures Lebens. Blöd nur, dass die dann meistens auch ganz schnell wieder vorbei ist. Und was kommt danach? Auf TikTok kursiert gerade ein nicht unumstrittener Begriff, der das Tief, das nach einem Konzert auf uns warten kann, beschreiben soll. Hashtag Post-Concert-Depression. Was hinter dem Phänomen steckt, erklärt uns die Medien- und Kulturwissenschaftlerin Sophie Einwächter. Wie es sich aber aus erster Hand anfühlt, diese Leere nach dem Lieblingskonzert, das lässt uns Merle miterleben. Sie ist riesen Harry Styles-Fan und hat es selbst erlebt, das tiefe Loch nach einem Harry-Konzert. Hallo Merle.
Hi.
Hashtag Post-Concert-Depression. Den gibt's unter anderem auf TikTok. An der Stelle ist es wichtig zu sagen, dass das keine medizinisch belegte Diagnose ist, aber versucht eben, dieses Gefühl zu beschreiben, das viele kennen. Auch du hast unter dem Hashtag gepostet. Wie fühlt sie sich denn bei dir an, diese sogenannte Post-Concert-Depression?
Im Endeffekt ist es einfach so ein super leeres Gefühl. Man wartet super lange auf so ein Konzert und dann steht man da, man hat irgendwie so die beste Zeit seines Lebens und dann, naja, ist es auf einmal vorbei und es ist einfach so eine Leere. Man fällt in so ein Loch und ist super lange in so einem Tief und es ist echt kein schönes Gefühl.
Das klingt nicht gut. Wie bist du denn damit umgegangen in dem Moment? Hast du es gleich verstanden, dass das zusammenhängt mit dem Ende vom Konzert oder wie war das für dich?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass ich es direkt verstanden habe, dadurch, dass es halt auf Social Media auch so ein Riesending ist und super viel thematisiert wird. Aber in dem Moment war es einfach, es war nicht schön, sagen wir es so.
Es war nicht schön, aber immerhin sprichst du gerade in der Vergangenheitsform darüber. Du bist also wieder da raus. Wie lange hat's gedauert?
Ich würde sagen, circa eine Woche war es sehr schlimm nach dem Konzert, wo ich mir auch die ganze Zeit die Konzertvideos angeschaut habe und noch mit meinen Freundinnen darüber geredet habe. Also da war ich tatsächlich noch sehr tief in diesem Loch. Aber mit der Zeit ist man da ein bisschen rausgekommen, vor allem durch Ablenkung, durch andere Konzertvideos von anderen Konzerten. Ja.
Du teilst dieses Gefühl, was du da erlebt hast, ja momentan mit vielen Harry Styles-Fans. Letzte Woche hat er seine Tour ja beendet. Die ging 22 Monate immerhin. Oh, du klingst schon wieder traurig. Ständig gab es also neuen Harry-Content auf Social Media. Das ist jetzt erstmal vorbei. Wie gehst du damit um?
Ich war super froh, dass wir halt diesen täglichen Content hatten, tägliche Konzertvideos von anderen Konzerten. Und der Austausch mit anderen war einfach super wichtig in der Zeit. Also vor allem mit anderen Harry-Fans, die genau das Gleiche gefühlt haben. Das hat einem halt so ein bisschen Kraft gegeben.
Wie ist es denn mit anderen Menschen um dich rum? Also du bist ja nicht nur von Harry-Fans umgeben. Wie sehen die das so? Wie reagieren die auf dich? Verstehen die das? Ich denke jetzt mal an Papa oder so, der sagt, hä?
Ja, ich glaube, die verstehen das nicht so wirklich. Die sehen das auf jeden Fall, dass ich halt super lange auf dieses Konzert gewartet habe und dass es mir danach halt auf einmal nicht mehr so gut geht. Aber ja, die haben mich, glaube ich, eher mehr in Ruhe gelassen. Genau.
Jetzt hast du ja einen TikTok darüber gemacht. Das war dir ja irgendwie ein Bedürfnis, das mit der Welt zu teilen. Warum?
Ja, das hat mir halt einfach super viel geholfen, dass es so normalisiert wird auf Social Media, dass es halt normal ist. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich das halt auch mit Leuten teile, dann kann ich denen vielleicht damit in Anführungszeichen auch helfen und denen auch aufzeigen, dass es normal ist und dass es auch wieder vorbeigeht.
Wie stehst du eigentlich zu diesem Begriff Post-Concert-Depression? Das kann man ja auch kritisch sehen, ne? Depression ist ja eine schwerwiegende Krankheit und es beschreibt ja bei euch jetzt eher so ein Phänomen, was dann vielleicht auch hoffentlich nach ein paar Tagen, Wochen vorbei ist. Wie siehst du das?
Also an sich ist der Begriff tatsächlich ein bisschen problematisch, weil ich auch super viele Leute in meinem Umfeld habe, die wirklich mit Depressionen zu kämpfen haben und das auch ein bisschen disrespectful ist in meinen Augen. Aber ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen eingebürgert und damit meinen die Leute, glaube ich, auch gar nichts Böses. Also, ja.
Gehen wir mal zurück zum schönen Teil, als du auf dem Harry Style-Konzert nämlich noch warst. Was hat das für dich bedeutet?
Also, das war, oh Gott, oh Gott. Ich habe im Endeffekt, glaube ich, 11 Jahre auf dieses Konzert gewartet, weil ich hatte vorher nie die Möglichkeit hinzugehen. Meine Eltern hatten mir das auch, glaube ich, nie erlaubt. Und dann das Jahr davor war ja schon mal in Deutschland und da hatte ich noch versucht, eine Karte zu bekommen und wurde leider gescammt. Das war dann
Fake-Karten wurden dir sozusagen angeboten.
Genau, genau. Und dann, als ich dann da stand, also ich war auch den Tag vorher schon da und habe vor dem Stadion gecampt, um wirklich eine gute Sicht zu bekommen.
Am Abend vorher hast du dein Zelt aufgeschlagen.
Genau.
Das ist Commitment.
Wirklich. Also ich habe auch gesagt, das würde ich nie wieder machen, aber im Endeffekt will ich es, glaube ich, nochmal machen. Als wir dann in das Stadion gelassen wurden, das war unbeschreiblich. Also das war so ein schönes Gefühl und ich habe mich so unfassbar gefreut. Ich habe auch nicht, also ich konnte das auch gar nicht richtig realisieren. Aber dann, als er auf die Bühne kam, das war ein richtiger Schockmoment. Ich stand da wirklich und ich konnte das gar nicht realisieren. Also es war wirklich total toll.
Kannst du Fans verstehen, die so auf der gesamten Tour versuchen oder naja, bei so vielen Konzerten wie möglich versuchen mitzutouren und mit dabei sind? Bei Harry Styles ist jetzt schwierig, ich glaube, es waren 169 Shows, aber halt bei einigen dabei zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das bei anderen Künstlern beispielsweise auch, dass ich bei so vielen Shows dabei sein möchte, wie es irgendwie geht. Bei Harry Styles ist es halt nochmal eine andere Dimension, ne? Also die Preise sind in unfassbarer Höhe und ich gönne es jeder Person, die es schafft, das zu machen. Und also ich würde es genauso tun.
Du meintest gerade, du machst das aber auch bei anderen KünstlerInnen, also nicht nur bei Harry Styles. Das heißt, diese Art von Fansein, wirklich mehrere Konzerte besuchen, extrem begeistert zu sein, das ist bei dir nicht nur bei Harry Styles so.
Nee.
Und zwar wo noch?
Bei den Jungs von 1999, ganz toll.
Ah, okay, also eine deutsche Band.
Genau. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich war Anfang des Jahres im Mai das erste Mal bei denen auf dem Konzert und es war so toll, dass ich dann noch bei 4 anderen Tourterminen war und die Jungs jetzt noch, glaube ich, 4-mal auf Festivals gesehen habe. Wirklich, wow.
Es klingt total schön, sich für was so begeistern zu können. Und weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Fan in dem Maße zu sein, wie du es bist, ist ja auf der einen Seite schön, weil man so doll eine bestimmte Kunst oder ein Output von der Künstlerin mag. Aber dieses Fansein an sich als Aktivität, ist das auch etwas, was dir was gibt sozusagen?
Ich würde schon sagen, ja. Also weil, wenn ich mich mal so zurückerinnere, ich glaube mein ganzes, na gut, nicht mein ganzes Leben, aber den größten Teil meiner Zeit war ich eigentlich immer Fan. Ich habe mich damit beschäftigt, weil man sich halt so super gut mit Leuten auf der ganzen Welt connecten kann. Man teilt halt ein Gefühl, man teilt eine Leidenschaft. Das hat mich super weitergebracht, auch als ich noch jünger war. Und ich glaube, deswegen finde ich das auch gerade so gut, dass ich so eine Lücke füllen kann mit 1999 im Prinzip, nachdem jetzt Harry vorbei ist. Weil man weiß ja auch nicht, wann er wiederkommt, ne?
Also auch irgendwie ein Stück deiner Identität und auch deiner Art, sich vielleicht mit anderen Menschen zu verbinden.
Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
Findest du, es gibt auch so Grenzen, übertriebenes Fansein, wo du jetzt sagen würdest, das ist mir zu viel oder geht es irgendwie aus anderen Gründen zu weit?
Jetzt spezifisch bei Harry zum Beispiel ist mir das ganz doll aufgefallen in den letzten 2 Jahren, dass halt immer mehr Leute wirklich in dieses Besessene gehen, dass sie Stalking betreiben und das geht halt immer, also es geht halt einfach gar nicht, das geht viel zu weit. Im Endeffekt ist Harry halt auch nur eine Person, wie du und ich. Und es ist halt super schade, dass er halt nicht mehr vor die Tür gehen kann, ohne irgendwie Angst zu haben, dass man von ihm Fotos macht oder was auch immer. Also das finde ich halt, geht viel zu weit.
Es gibt ja auch Fan-Communities, die sich da wirklich auch Regeln aufstellen, oder? So eine Art von Kodex eben haben, das und das geht nicht und das kann nicht über gewisse Grenzen hinausgehen.
Ja, das habe ich jetzt bei Kraftklub richtig doll gemerkt. Ich war jetzt auf einem Festival und da waren super viele Kraftklub-Fans und die Jungs von Kraftklub sind die ganze Zeit an uns vorbeigegangen. Also nach Fotos fragen ist ja schon in Ordnung. Damit haben die, glaube ich, auch nicht das Problem. Ich bin auch gar nicht so drin in dem Thema. Aber die haben die alle sehr respektiert. Und das fand ich auch mal ganz schön zu sehen, dass man nicht immer so auf den Artist springen muss.
Also Merle, ich bin ganz froh, dass 01099 tourt jetzt noch dieses Jahr. Das heißt, für dich ist gesorgt. Du hast etwas, auf das du dich freuen kannst. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass du so offen gesprochen hast und uns so viel Schönes erzählt hast, aber auch Trauriges natürlich von den Gefühlen nach dem Ende. Aber meistens geht es ja dann auch wieder von vorne los. Danke dir.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Wieso kann es uns eigentlich so extrem runterziehen, dieses Tief nach dem Konzert? Das haben wir Sophie Einwächter gefragt. Sie ist Medien- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität Marburg und hat zum Thema Fandom geforscht. Sie kann uns aus wissenschaftlicher Sicht einordnen, was es mit dem Phänomen auf sich hat. Hallo Sophie.
Hallo zurück.
Ganz zu Anfang würde mich mal interessieren, hast du sie selbst schon mal gespürt, diese Leere nach einem Konzert?
Nicht nach einem Konzert, das muss ich zugeben. Aber ich kenne die Leere, wenn bestimmte wichtige Beziehungen zu Fanobjekten zu Ende gehen. Bei mir waren das immer Bücher.
Bücher und Serien, da kennt man es ja auch. Aktuell wird es aber ganz viel gerade auf TikTok besprochen zur Harry Styles Tour, die zu Ende geht. Ja. Warum ist das denn so? Also warum nimmt uns das so mit, wenn die Tour oder eben auch ein Konzert vom Idol zu Ende geht? Was passiert da mit uns?
Es ist natürlich da auch das Ende einer ganz wichtigen und intensiven Phase, die man dadurch lebt hat, ne? Also wenn man sich schon selbst als Fan bezeichnet, dann ist man ja in einer sehr intensiven, leidenschaftlichen Beziehung zu einem Objekt oder zu einer Person und widmet der sehr viel seiner eigenen Zeit und oft auch seines eigenen Geldes. Hm. Und wenn dann so etwas wie eine Tour, die über längere Zeit läuft, mir die Möglichkeit gibt, vielleicht auch mehrfach diesem Objekt meiner Begeisterung näher zu sein, dann bedeutet das Ende dieser Tour natürlich erstmal das Ende dieser Möglichkeiten.
Du sprichst vom Objekt, das hört sich jetzt fürs Laienohr erstmal seltsam an. Hat das was mit deiner Forschung zu tun, oder?
Ja, also es gibt natürlich so Definitionen davon, was ist denn überhaupt ein Fan? Und eine Definition, mit der ich gerne arbeite, stammt aus der Soziologie und Medienwissenschaft von drei Kollegen, die sagen eben, Fandom ist die längerfristige leidenschaftliche Beziehung unter Aufwendung von Zeit und Geld in eine Beziehung mit einem Fanobjekt.
Und dieses Objekt kann dann eben ein Mensch sein, wie zum Beispiel jetzt aktuell Harry Styles oder auch viele andere KünstlerInnen. Und jetzt ist es ja so, dass man auf einem Konzert zum Beispiel die Möglichkeit hat, eben ganz nah dran zu sein. Und dann ist es auf einmal vorbei und da kommt, naja, zum Beispiel
die
diese Leere.
Die
Kartestimmung, genau. Wie, was ist deine Erfahrung oder was siehst du in deiner Forschung? Wie gehen so besonders engagierte Fans, denen das eben besonders viel bedeutet, damit um mit diesem Moment?
Ich glaube, zuallererst kommt wirklich so eine Art kleine Trauerphase erstmal, wo man wirklich auch von diesem Hoch runterkommen muss. Also ich glaube, da passiert auch wirklich einiges auf dem Level von Glückshormonen, die dann einfach runtergefahren werden, sehr abrupt. Und nach dieser Trauerphase aber reagieren ganz viele auch damit, dass sie wieder sehr stark sich engagieren und sehr aktiv auch wieder in diese Auseinandersetzung begeben. Und was sehr typisch ist, dass zum Beispiel, das hat meine Kollegin aus den Fanstudies mal den Reiteration-Diskurs genannt, also den Wiederholungsdiskurs, dass man sich einfach alles nochmal ganz genau und erneut anschaut, was man da auch in dieser Zeit an Material gesammelt hat. Die Videos, die man gemacht hat zum Beispiel. Und dann wird ja auch ganz viel Kreatives geleistet. Ja, die Fotos, die ich gemacht habe, die werden vielleicht vergrößert und im Posterformat abgezogen. Oder ich mache meinen eigenen kleinen Remix und teile, was ich teilen kann, online oder organisiere einfach Treffen mit anderen.
Was gibt es uns eigentlich, Fan zu sein, und warum erfüllt das manche von uns so?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal über mich selber nachdenke und mich daran erinnere, wie es in meiner Teenagerzeit war, da hatten bestimmte Serien des Vorabendprogramms hatten für mich eine Orientierungsfunktion. Das waren einfach Figuren, mit denen habe ich gerne Zeit verbracht, regelmäßig. Und das soll jetzt überhaupt nicht pathologisch klingen. Also wenn ich jetzt sage, dass es vielleicht Ersatzbeziehungen sind, ich würde es Ergänzungsbeziehungen nennen, die man führt, zusätzlich zu den Interaktionen, die man so in seinem Alltagsleben hat. Und es sind vielleicht einfach teilweise spannendere Interaktionen oder spannendere Figuren, mit denen man sich da auseinandersetzt. Oder auch Leute, die einem was geben können, was man in seinem eigenen Umfeld so nicht findet.
Nicht jeder wird ja jetzt zum Ultra. Einige finden ja ihre LieblingskünstlerInnen einfach nur ganz okay, würden jetzt aber vielleicht nicht, ich sag mal, am Abend vorm Konzert vorm Stadion campen, um ihnen nahe zu sein. Sind es nur einige von uns, die zu dieser richtig großen Fanliebe geboren sind, oder kann das jedem passieren?
Oh, gute Frage. Also das ist bestimmt auch eine Persönlichkeitsfrage, wie stark man generell sich für Sachen entzünden kann. Aber ich glaube, also meine Erfahrung zum Beispiel aus vielen Jahren von Seminaren zum Thema Fandom ist, dass eigentlich jede Person, mit der ich ins Gespräch komme, irgendwann etwas benennen kann, wovon sie dann doch eigentlich Fan ist. Allerdings natürlich die Intensität, die variiert dann. Und da kommen wir dann wieder zu diesen beiden Aspekten von Zeit und Geld. An denen liegt es nämlich dann oft. Also um irgendwo hinzufahren und da 2 Tage zu campieren, muss ich natürlich auch die Flexibilität zum Beispiel in meinen Arbeitsbedingungen haben, diese Verfügbarkeit von Zeit. Und ich muss auch über das Geld verfügen, diese Dinge mir zu ermöglichen. Also natürlich sind da einfach bestimmten Leuten auch im Berufsleben allein schon zum Beispiel Grenzen gesetzt, was sie da zeitlich arrangieren können.
Dass Fans ihre Stars lieben, das haben wir jetzt sehr viel besprochen, klar. Aber auch die Stars haben ja was von dieser Fanbeziehung. Könntest du uns nochmal erklären,
Absolut.
Was das eigentlich ist?
Also natürlich einerseits auf einem emotionalen Level, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, da einer Menge gegenüberzustehen, gerade wenn man auf der Bühne steht, die einen unterstützt. Mhm. Also das wird auch ein ganz eigenes Hochgefühl sein, ja, was wir wahrscheinlich so noch nie erlebt haben und vielleicht auch nie erleben werden. Aber natürlich auch ganz klein finanzieller Hinsicht ist Fandom etwas, was ja nicht zu unterschätzen ist. Ich habe eine ganze Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben, was für eine Rolle Fandom eigentlich in der Kulturwirtschaft hat. Mhm. Und dabei komme ich immer wieder auf die Punkte von ja, kostenfreier Werbung, die Fans machen für Produkte oder für KünstlerInnen. Und auch letztlich eine Art unternehmerische Qualität, die Fans selber ausbilden. Ne? Denn gerade diese Superfans, sie heißen oft auch Big-Name-Fans, die werden in ihren eigenen Communities fast auch zu quasi Celebrities, ja, weil sie so wichtige Rollen innehaben, weil sie sich so gut auskennen mit dem Gegenstand. Keiner hat so viel Wissen wie sie. Sie haben extrem gute Kontakte, sie sind extrem gut vernetzt, dass sie quasi selber schon so eigene kleine Celebrities sind.
Spannend. Das sind natürlich jetzt auch Leute, die wirklich ganz, ganz knietief drin sind, würde ich mal sagen. Ja. Und du hast vorhin schon mal angesprochen, das Stichwort Pathologisierung vom Fantum. Ja. Ne? Also Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen befremdlich darauf schauen, was sind das für Leute, warum knien die sich da jetzt so rein? Und dabei gibt es ja gefühlt diese Fans, die öffentlich eher belächelt werden. Ne? Oft die Teenies, oft Frauen, die irgendwie Popstars hinterherkreischen, in Anführungsstrichen, so wird das ja dann oft benannt. Und dann gibt es aber die ganz normalen, total okayen Fans, das sind dann zum Beispiel die Fußballfans, die halt einfach ihren Sport lieben oder so. Wie ist das? Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Wahrnehmung? Oder vielleicht ändert sich das ja auch gerade, aber ich denke mal, es ist eine, die es noch lange gab.
Also ich hoffe immer, dass es sich ändert, aber es gibt immer wieder so einen Backlash, wo man dann denkt, ach Gott, das ist ja immer noch so. Das sieht man oft in manchen Berichterstattungen von gerade von Fan-Conventions oder auch von einer Gaming-Convention. 2011 gab es da nochmal so einen Bericht, der sehr viel Furore gesorgt hat, bei RTL zum Beispiel, weil dort Gaming-Fans eigentlich nur als übelriechende und sozial etwas komisch anmutende Personen dargestellt wurden. Und also der Sender hat damals zu Recht einen sehr großen Backlash darauf bekommen. Und natürlich haben wir noch so eine geschlechterspezifische Dimension irgendwie. Also gerade bei kreischenden Mengen von weiblich gelesenen Personen ist ganz häufig dann diese Assoziation der sogenannten Hysterie dann etwas, was angeführt wird, also wenn darüber berichtet wird.
Jetzt mal beispielhafte Situation, ich stehe in einem Konzert, irgendwie freue mich auf eine Künstlerin und neben mir kreischt jemand irgendwie durchgängig oder freut sich so doll oder hält mir sein Handy direkt vors Gesicht und ich sehe nichts mehr. Können wir nicht auch als Nicht-Fan oder als vielleicht nicht ganz so doll Fan, wenn wir mal irgendwie ein Handy vorm Gesicht dann doch haben oder uns irgendwie ins Ohr geschrien wird, auch mal genervt sein von den Fans?
Natürlich, das kann ich mir. Also ich denke, das gilt im Alltagsleben für so vieles, dass wenn einfach zwei Leute nicht die gleiche Begeisterung teilen oder nicht das gleiche Level von Begeisterung innehaben, dass es da einfach zu Dissonanzen kommt.
Wie ist das denn jetzt auf sozialen Medien, zum Beispiel TikTok, habe ich das Gefühl, dass dieses Fansein jetzt wirklich, ja, geowned wird sozusagen, sich zurückgeholt wird, positiv konnotiert wird. Bist du der Meinung, dadurch verändert sich jetzt auch was mit all diesen Stereotypen, die du gerade beschrieben hast, in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, es ist immer ein wichtiger Punkt, wie die Machtverhältnisse sind. Ich glaube, solange wir ganz stark mit so einer Unterscheidung zu tun hatten, irgendwie die Stars oder die Produzierenden, die haben alle Macht, da war es dann leicht, die Gegenseite, die Fans irgendwie zu reinen KonsumentInnen abzustempeln oder irgendwie auch zu belächeln. Damit, dass sich die Machtverhältnisse zunehmend ändern, dass halt Fans heutzutage auch über eigentlich den Erfolg oder Misserfolg eines Produktes stückweise mitentscheiden können oder sie eben auch sehr offen und sehr laut Kritik an Produkten üben können, die ihnen nicht gefallen oder wo vielleicht auch Celebrities sie enttäuschen. Ich denke, dadurch werden sie schon mehr mit Respekt behandelt. Und es gibt nicht wenige große Firmen, die mittlerweile eine eigene Abteilung für Fan Relations betreiben, weil sie wissen, dass diese öffentliche Meinung natürlich auch sehr wichtig ist für die Performance ihrer jeweiligen Marke.
Nach der Zugabe, wie wir uns fühlen, wenn das Konzert vorbei ist, war unser Thema heute hier im Ab21 Podcast. Mich würde jetzt interessieren, kennt ihr das Gefühl, die große Leere nach dem Konzert? Vielleicht ja auch aus ganz anderen Bereichen, wenn das Buch ausgelesen oder zum Beispiel die Serie durchgeguckt ist. Schreibt uns gern, unsere WhatsApp-Nummer findet ihr in den Shownotes. Ich bin Clara Neubert, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.